Das dran zu tüteln war schon ein Akt. Also ich hoffe, ihr versteht ihr mich gut. Ja, top, traumhaft. Genau, ja, neues Jahr, neues Glück oder neues Jahr, neues Predigtthema, könnte man sagen, für heute zumindest. Ungewohntes Wagen mit Abraham ist unsere neue Themenreihe, die uns jetzt die nächsten Wochen begleiten wird. Und ich hoffe, das klappt auch. Noch nicht so ganz. Okay. Ah ja, traumhaft. Und das Thema für heute ist Abrahams Berufung und sein Bereitschaftsdienst für Gott. Mit der Bibelstelle aus Genesis 12, Vers 1 bis 9. Die darf ich uns jetzt auch vorlesen. Ich lese aus der Basisbibelübersetzung. Gott gibt Abraham einen Auftrag. Der Herr sagte zu Abraham: Verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, sodass du ein Segen sein wirst. Ich werde die segnen, die dich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Da ging Abraham los, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Er nahm seine Frau Sarai mit und Lot, den Sohn seines Bruders. Auch ihr ganzes Hab und Gut nahm er mit. Dazu kamen die Leute, die sie in Haran hinzugewonnen hatten. So brachen sie auf, um in das Land Kanaan zu gehen. Nachdem sie Kanaan erreicht hatten, zog Abraham weiter durch das Land. Es war zu dieser Zeit von den Kanaanitern bewohnt. Abraham kam bis zu der Stelle bei Sichem, wo die Orakeleiche steht. Da erschien der Herr dem Abraham und sagte: Dieses Land werde ich deinen Nachkommen geben. Daraufhin baute Abraham dort einen Altar für den Herrn, der ihm erschienen war. Dann zog er weiter in das Gebirge östlich von Bethel. Zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten schlug er sein Zelt auf. Auch dort baute er einen Altar für den Herrn und rief den Herrn bei seinem Namen an. Dann brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Ich bete. Herr, ich danke dir, dass wir in deinem Wort lesen dürfen, dass du zu uns reden möchtest durch dein Wort und dass du uns begegnen willst heute im Gottesdienst, im Lobpreis, im Gebet und auch in der Predigt. Ich bete, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du uns zeigen und sagen möchtest, jedem ganz persönlich, und dass du auch bei denjenigen bist, die heute nicht hier sein können. Herr, danke, dass wir ja Gemeinschaft haben dürfen mit dir. Bitte segne du uns die Zeit. Amen. Genau, ich mache das hier zum ersten Mal, habt ihr vielleicht schon mitgekriegt, dementsprechend aufgeregt bin ich auch. Ich habe es nicht geschafft, es nochmal durchzusprechen, nur schon mal als Warnung. Das heißt, es könnte entweder sehr lang sein oder sehr kurz oder etwas holprig oder alles zusammen. Nee, kurz und lang geht nicht, aber gut. Und deswegen dachte ich besteche euch mit einem süßen Bild. Ja, genau, oh, danke schön an die eine Person. Genau. Ja, bei dem Bibeltext musste ich an meine Mutter denken. Das süße kleine Mädchen im Jeanskleid, das bin ich, wer es sich nicht denken konnte. Die anderen sind meine Brüder und die blonde Frau hinter mir, das ist meine Mom. Zu meiner Mom gibt es Folgendes zu sagen. Sie hat eine ganze Weile, als ich und meine Geschwister noch Kinder waren, für einen Fahrdienst gearbeitet. Und dort hatte sie immer mal wieder Rufbereitschaftsdienst, was das genau bedeutet, kann ich euch später noch sagen. Ich habe eine Definition mitgebracht. Aber im Prinzip lief das dann immer so ab, dass sie außerhalb ihrer Arbeitszeiten ihr Telefon dabei hatte, was sie sonst komischerweise immer an irgendwelche Stellen verlegt hat, wenn man sie mal anrufen wollte. Aber dann, in dieser Zeit, hatte sie es immer dabei und war immer bereit, wenn es geklingelt hat, ranzugehen. Also wirklich in Sekundenschnelle war sie dann dran und ist dann durchs Haus geflitzt zu ihrem Arbeitsplatz, um die Sachen zu regeln, zu organisieren, neue Leute ranzuholen, Dinge zu klären, alles Mögliche, was halt dann getan werden musste. Das war immer ganz schön nervig, weil das passierte zum Beispiel auch, wenn wir zusammen am Essenstisch saßen. Da konntest du wissen, das Telefon klingelt und innerhalb von 5 Sekunden war sie weg. Aber das fordert Rufbereitschaftsdienst. Was das jetzt mit Abraham zu tun hat, werdet ihr hoffentlich am Ende dieser Predigt dann wissen. Wenn nicht, habe ich meinen Job nicht so gut gemacht. Aber bevor wir dazu kommen, eine kurze Einleitung beziehungsweise zu den Rahmenbedingungen von diesem Bibeltext. Genau. Wir sind im ersten Buch Mose, also ganz am Anfang der Bibel. Und es geht um Abraham. Abraham, der Ungewohntes wagt, denn er ist Gott gehorsam. Warum das ungewohnt ist, kommt gleich. Damit beginnt im ersten Buch Mose eine ganz neue Ära, ein neues Kapitel. Alles, was davor war, seht ihr hier einmal zusammengefasst. Wir hatten davor die Erschaffung der Welt und der Menschen in Genesis 1, Adam und Eva im Paradies in Genesis 2, der Sündenfall von Adam und Eva und die Verbannung von Adam und Eva in Genesis 3. Danach kamen Kain und Abel, die Kinder von Adam und Eva, Noah und die Sintflut und der Neuanfang und der Regenbogenbund. Und dann ganz am Ende in Genesis 11 der Turmbau zu Babel, die Zerstreuung und eine Menge Stammbäume bis zu Abraham. Das ist die Vorgeschichte und damit ist Genesis bzw. 1. Mose, in sich das ursprünglich ganz am Anfang gedacht hat. Und dann kommt Abraham. Wunderschönes Bild, bestimmt hat er genauso ausgesehen. Genau, dann kommt Abraham. Er heißt hier noch Abram, weil seine Namensänderung erst an einer späteren Stelle in Genesis kommt. Deswegen Abram und noch nicht Abraham. Genau, Abraham kommt und mit ihm eine neue Ära. Der zweite Teil von Genesis beschäftigt sich mit Abraham und mit seiner Familie und mit dem daraus später entstehenden Volk Israel. Abraham stellt sich in Gottes Rufbereitschaft, so wie meine Mom, ihr erinnert euch, in ihrem Job, und legt damit den Grundstein für Gottes Volk. Was ich damit meine, möchte ich in den nächsten drei Punkten erklären. Das ist ja alles ganz strukturiert gegliedert. Wenn ihr irgendwo zwischendurch einschlaft, es gibt eine Zusammenfassung, aber ich hoffe, ihr bleibt bei mir. Genau. Abraham in Gottes Rufbereitschaft. Ja, das ist ein KI-Bild. Ich fand's witzig. Er hatte damals noch kein Telefon, aber er war trotzdem in Gottes Rufbereitschaft. Rufbereitschaft bedeutet, dass ein Arbeitnehmer außerhalb der regulären Arbeitszeiten telefonisch erreichbar sein muss, um bei Bedarf kurzfristig die Arbeit aufzunehmen, wobei er seinen Aufenthaltsort frei wählen kann, solange er einsatzbereit bleibt und erreichbar damit. Was ich damit konkret meine, kommt jetzt in den nächsten drei Punkten. Der erste Punkt, der Ruf. Gott ruft Abraham. Der Herr sagte zu Abraham: Verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, sodass du ein Segen sein wirst. Ich werde die segnen, die dich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Vers 1 bis 3 von unserer Bibelstelle. Gott ruft bzw. beruft Abraham. Und Abraham hört seinen Ruf. Abraham soll seinen Wohnort verlassen und in ein neues Land ziehen. Dort soll er zum Stammvater eines großen Volkes werden, aus dem am Ende ein Segen für alle Völker hervorgeht. Welcher Segen? Jesus Christus. Der ist am Ende aus dem Volk Israel hervorgegangen und segnet uns noch heute. So, jetzt könnte man sich fragen, was hat das denn eigentlich mit uns zu tun? Denn wir sind ja schließlich nicht Abraham. Also vielleicht irgendwer von euch denkt das doch, aber ich persönlich bin nicht Abraham. Vielleicht hat Gott dir schon eine konkrete Berufung für dein Leben gegeben oder du wartest schon sehr lange darauf, dass Gott dir eine konkrete Berufung gibt. So oder so kann ich dir sagen, dass Gott nicht nur einzelne Personen wie Abraham oder die anderen Menschen in der Bibel beruft, sondern auch uns. Es muss nicht immer ein spezieller Auftrag sein. Gott ruft uns alle. Durch Jesus Christus sind wir alle berufen. Wir sind dazu berufen, Gott nachzufolgen und ihm Beziehung zu haben. Jesus lädt uns ein, im Evangelium Beziehung mit Gott zu leben. Und wer dieser Einladung folgt, ist auch von Gott berufen. Also vermute ich mal, mehr oder weniger alle, die hier sitzen, ihr seid alle von Gott berufen. Glückwunsch. Und was braucht es jetzt, um diesen Ruf zu hören, könnte man sich fragen. Einfache Antwort, ich habe es schon gesagt. Beziehung. Eine Beziehung zum Schöpfer zu haben, ist nicht nur die Grundlage für Gottes Berufung, sondern auch der Kern Gottes Berufung. Gott hat seinen eigenen Sohn Jesus Christus am Kreuz geopfert, damit wir heute in Beziehung mit ihm leben können. Dort, wo ich Ja zu Jesus sage und ihm mein Leben gebe, fängt meine Beziehung zu Gott an und damit auch meine Berufung. Aus dieser Beziehung heraus kommen dann konkretere Pläne für mein Leben, die Gott für mich hat. Die Frage ist also nicht, ob wir berufen sind, sondern ob wir an einem Ort sind, wo Gott uns auch rufen kann. Also quasi, bist du in einem Funkloch oder bin ich in einem Funkloch? Denn da kommen keine Anrufe an, wie bei Abrahams tollem Telefon, was er damals bestimmt gehabt hat. Lässt deine Gottesbeziehung zu, dass Gott in dein Leben spricht? Gibst du Gott die Stimme, um dich zu rufen, und hat dieser Ruf auch Platz in deinem Herzen anzukommen? Oder ist Gott doch eher ein unpersönlicher Abschleppdienst? Alle, die an Silvester da waren, wissen, was ich damit meine. Flo hat davon nämlich gesprochen. Ein unpersönlicher Abschleppdienst, den man nur mal eben anruft, wenn man ihn tatsächlich braucht. Und dann ist man dankbar, wenn er seinen Job macht und danach auch wieder weg ist. Der ruft nicht in dein Leben. Der hat keine Berufungsmacht, könnte man sagen. Gott möchte uns rufen. Gott ruft dich jeden Tag. Nicht, um dich direkt in ein anderes Land zu bringen, davor hätte ich persönlich auch Angst, sondern weil er sich nach Beziehung mit uns sehnt. Er möchte Beziehung mit uns haben. Die Frage ist, wollen wir diesem Ruf auch folgen? Beziehung mit Gott zu leben bedeutet, wie auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, Zeit in diese Beziehung zu investieren, Zeit in Gott zu investieren, Zeit mit Gott zu verbringen. Was kann das konkret heißen? Zum Beispiel Bibel lesen, Zeit in Gottes Wort verbringen oder Zeit im Gebet. Zum Beispiel in unserem wunderbaren Gebetsraum, den wir einmal im Monat haben, oder bei unserem tollen Gebetsfrühstück, was wir jede Woche haben am Dienstag. Im Gebet kann man mit Gott reden, da kann man Zeit mit Gott verbringen. Oder Zeit mit Gott im Lobpreis. Oder Zeit mit Gott in der Natur. Oder Zeit mit Gott in der Stille. Es gibt ganz viele Wege, wie du Zeit mit Gott verbringen kannst und Beziehung mit Gott leben kannst. Du musst ihm nur dein Herz aufmachen. Da fängt's an. Da fängt der Ruf an. Wenn ja, die Verbindung unterbrochen ist, dann kann Gott dich auch nicht rufen. Zweiter Punkt. Die Bereitschaft. Abraham ist bereit. Genesis 12, Vers 4. Da ging Abraham los, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Er nahm seine Frau Sarai mit und Lot, den Sohn seines Bruders. Auch ihr ganzes Hab und Gut nahm er mit. Dazu kamen die Leute, die sie in Haran hinzugewonnen hatten. So brachen sie auf, um in das Land Kanaan zu gehen. Abraham zieht los, so wie Gott es ihm befohlen hat. Also ganz anders, als die Menschen das vor ihm gemacht haben in den anderen 11 Kapiteln. Er zögert nicht, er fragt nicht nach, er betet nicht erstmal 3 Wochen darüber, ob dieser Anruf wirklich von Gott kam, und stellt die ganze Nummer in Frage. Das hätte ich vermutlich getan an seiner Stelle. Nein, Gott ruft ihn an, Abraham geht ran und macht sich direkt auf den Weg. Rufbereitschaft für Gott braucht Bereitschaft und bereit sein. Es braucht die Bereitschaft, Gottes Berufung zu folgen, und die Bereitschaftshaltung, Gottes Ruf zu empfangen. Wenn dein Handy auf lautlos gestellt ist und irgendwo in irgendeiner Sofaecke liegt, ja, dann kein Wunder, dass du wichtige Anrufe verpasst. Ich will auch gar nicht sagen, dass diese Bereitschaft eine leichte Sache ist. Ich meine, Abraham war 75, der hat es sich bestimmt bequem gemacht. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit 75, hoffentlich schon Rentnerin bin, es mir bequem mache auf meiner Couch, und dann ruft Gott an und sagt, hey, zieh mal bitte los, lass alles stehen und liegen, nimm Sack und pack mit. Also, lass dein Leben liegen und nimm dein Zeug mit und zieh in ein anderes Land. Der Weg war auch nicht kurz. Da hätte ich vermutlich mein Handy ausgemacht und zurück in die Sofaecke gesteckt. Dieser Bereitschaftsdienst, diese Bereitschaft ist nicht leicht. Die Bereitschaft für Gottes Dienste bereit zu sein, kann auch Opfer von dir fordern. Abraham musste mit 75 sein Zuhause verlassen und mit seinem ganzen Zeug in ein neues Land ziehen. Er musste Dinge für Gottes Berufung zurücklassen und sich von seinem alten Leben verabschieden. Das gab es dann nämlich nicht mehr. Er hat ganz neu angefangen. Jetzt stellt sich wieder einmal die Frage, was hat das mit uns zu tun? Und wie bereite ich mich auf Gottes Anruf vor? Für was halte ich mich denn eigentlich bereit, wenn Gott gar nicht von mir will, dass ich auch nach Kanaan umziehe, wenn ich gar nicht Abraham bin? Nein, Gott verlangt zum Glück nicht von uns, dass wir alle in ein anderes Land ziehen, sonst wäre dieser Raum hier sehr leer. Aber er wünscht sich eine Bereitschaftshaltung von uns, so wie von Abraham. Jesus spricht in Matthäus Kapitel 24 über sein Wiederkommen, also wenn er wiederkommen wird, das zweite Mal, und wie es sein wird, und sagt Folgendes in Vers 44. Darum sollt auch ihr jederzeit bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr ihn nicht erwartet. Wir sollen uns auf Jesus Wiederkommen vorbereiten. Also nicht auf einen Umzug, sondern darauf, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Das ist eine ganz schön große Sache. Das ist nicht so einfach. Also ich zumindest freue mich natürlich auf den Tag, an dem Jesus wiederkommt, aber ich kann sagen, ich bin nicht bereit dafür oder fühle mich zumindest nicht bereit. Was bedeutet es, bereit zu sein? Wie bereite ich mich vor? Ich glaube, dass Bereitsein an eine Erwartungshaltung geknüpft ist. Bereitsein bedeutet, dass ich Gottes Anruf erwarte, dass ich erwarte, dass er mir etwas sagen will. Und weil ich das erwarte, oder weil ich diesen wichtigen Anruf erwarte, stelle ich mein Handy auf laut und packe es in meine Hosentasche. Heute mal nicht, weil ich hoffe, ich werde nicht angerufen. Aber Bereitschaft ist an die Erwartung geknüpft, dass Gott uns auch berufen möchte. Und das will er, das habe ich in Punkt 1 schon gesagt. Wenn du in den Tag startest, erwartest du dann, dass Gott dir begegnet. Wenn du betest, erwartest du, dass Gott dir auch antwortet und deine Gebete erhört. Ich tue das, glaube ich, nicht immer. Wenn du in den Gottesdienst kommst, erwartest du dann, dass Gott dir hier tatsächlich begegnet. Im Lobpreis oder in der Predigt. Wenn ich etwas erwarte, dann ist es für mich logisch, dass ich mich auch darauf vorbereite. Wie bereite ich mich vor? Zum Beispiel, indem ich mir vielleicht jeden Tag 5 Minuten stille Zeit mit Gott nehme, in denen ich sage, Herr, hier bin ich, sprich zu mir, und in denen ich erwarte, dass Gott tatsächlich spricht, wo ich Gott den Raum gebe, um zu mir zu reden. Oder wenn ich Bibel lese, dann nehme ich mir zum Beispiel ein Notizbuch und einen Stift und einen Zettel, damit ich mitschreiben kann, wenn mir irgendwas auffällt oder wenn Gott mir was sagt, weil ich erwarte, dass Gott zu mir spricht durch dieses unfassbar alte Buch, denn das tut er. Oder ich gehe in den Gottesdienst und nehme meine Bibel mit, um selber nachzulesen, um selber zu prüfen, was die Person, die hier vorne steht, eigentlich erzählt die ganze Zeit, weil vielleicht ist das auch alles Schwachsinn. Prüft es gern selber nach. All diese Dinge sind natürlich nur Vorschläge und sie sind auch leichter gesagt als getan. Denn sie fordern, wie schon gesagt, Opfer von uns. So wie Abraham bereit war, sein Zuhause zu verlassen, fordern diese Dinge vielleicht Zeit. Wenn du den Tag mit 5 Minuten Stille beginnst, dann sind das 5 Minuten, die du nicht für was anderes hast. Oder sie fordern Platz in deinem Rucksack. Wenn du deine Bibel mitnimmst, dann passt da vielleicht was anderes nicht mehr rein. Oder noch schwieriger, sie fordern Glauben von uns. Sie fordern, dass ich ernsthaft daran glaube, dass Gott meine Gebete erhört. Und ganz oft bete ich und bin mir eigentlich sicher, dass ich überhaupt nicht daran glaube, dass Gott das wirklich machen kann. Ich meine, der Gott, der die Welt geschaffen hat, der kann das wirklich tun. Das muss uns jetzt aber nicht traurig machen, Ich weiß, Opfer sind nicht so eine spaßige Sache, aber in Matthäus 19, Vers 29 steht, jeder, der etwas zurückgelassen hat, Haus, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Felder, um zu mir zu gehören, wird es hundertfach neu bekommen. Und dazu bekommt er noch das ewige Leben als Erbe geschenkt. Dazu, eigentlich reicht das schon, das ewige Leben zu bekommen, in der Ewigkeit zu sein mit Jesus, oder sollte es zumindest. Opfer, die wir für die Bereitschaft bringen, um mit Gott in Beziehung zu leben, sind nicht umsonst. Der Herr wird es den Seinen vergüten. Das spricht uns Jesus mit diesem Vers zu. Wenn nicht hier auf Erden, dann im Himmel. Dann spätestens, wenn Jesus wiederkommt und wir in der Ewigkeit mit ihm sind. Kein Opfer ist zu groß, wenn Gott größer ist für mich. Er gab seinen Sohn und hat damit das größte Opfer gegeben für uns. Seinen einzigen Sohn, damit wir heute in Beziehung mit ihm leben können, damit wir seinen Ruf hören können. Punkt 3. Der Dienst. Abraham dient Gott. Genesis 12, Vers 7 und 8. Abraham kam bis zu der Stelle bei Sichem, wo die Orakeleiche steht. Da erschien der Herr dem Abraham und sagte, dieses Land werde ich deinen Nachkommen geben. Daraufhin baute Abraham dort einen Altar für den Herrn, der ihm erschienen war. Dann zog er weiter in das Gebirge östlich von Bethel. Zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, schlug er sein Zelt auf. Auch dort baute er einen Altar für den Herrn und rief den Herrn bei seinem Namen. In einer anderen Übersetzung steht auch pries den Herrn. Abraham kommt im Kanaan an. Und das Erste, was er tut, ist Gott einen Altar zu bauen. Er stellt nicht erst eine Flagge mit seinem Gesicht auf oder klebt irgendwo ein Nettier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg-Sticker hin? Wie es manche Leute tun, habe ich gehört und auch gesehen in anderen Orten, um zu zeigen, dass er da war. Nee. Abraham baut einen Altar. Er dient Gott. Er ist in Gottes Dienst unterwegs. Gott ist sein Auftraggeber. Nicht Abraham erobert Kanaan und erschafft ein großes Volk, sondern Gott ist es, der das alles tut. Abraham hätte auch gar nicht von sich aus ein eigenes großes Volk schaffen können, weil im Kapitel davor steht, dass er und seine Frau keine Kinder kriegen konnten. Da ein großes Volk zu machen, ist schwierig, stelle ich mir zumindest vor. Gott tut das alles und Abraham dient Gott. Abraham kommt in Kanaan an und baut einen Altar für Gott. Das ist das Erste, was er tut. Nicht erstmal ausruhen, nein, er baut einen Altar, nachdem Gott ihm nochmal das Land versprochen hat. Ich habe dann mal geschaut, was es mit den Altären auf sich hat. Und Altäre im Alten Testament sind nicht nur Opferstellen, sondern auch ein Sinnbild für die Gemeinschaft mit Gott. Abraham hatte Gemeinschaft mit Gott. Er hat Beziehung mit ihm gelebt, in seiner Berufung. Das haben auch andere gemacht. Abraham war da nicht der Einzige. Auch Isaak baute Altäre, Jakob baute Altäre, Mose baute Altäre und noch viele weitere haben Altäre errichtet an sämtlichen Stellen. Auch sollten diese Altäre denkwürdige Ereignisse festhalten und daran erinnern. Gott dienen und ein Ort der Anbetung sein. Abraham richtet damit den Fokus auf Gott. Der Altar soll an Gottes Tun erinnern und dient seiner Anbetung und nicht der von Abraham. Tja, und ein letztes Mal die Frage, was bedeutet das jetzt für uns? Wie können wir Gott dienen oder zeigen, dass wir in seinem Dienst unterwegs sind? Sollen wir jetzt anfangen, alle Altäre zu bauen und losziehen? Gott beruft uns durch die Gemeinschaft mit ihm in seinen Dienst. Wir dürfen ihm dienen. Das ist ein Privileg und keine Bürde, auch wenn es sich vielleicht nicht immer so anfühlt. Wir dürfen Gott dienen und Gott will uns gebrauchen. Du kannst Gott dienen, indem du die vorher genannten Punkte, die ich bei 1 und 2 aufgeführt habe, umsetzt und dich so in Gottes Rufbereitschaft stellst, wie Abraham. Gott kann deine Dienste schließlich nur dann anfordern, wenn er dich auch erreicht, ne? Wenn wir nicht im Funkloch sind. Und dafür braucht es in erster Linie Beziehung, wie ich schon gesagt habe. Für diese Beziehung kannst du dich jeden Tag neu entscheiden. Halleluja, neues Jahr, neue Möglichkeiten, uns für Gott zu entscheiden und für eine Beziehung mit ihm. Er entscheidet sich auch jeden Tag neu für uns. Durch Jesus Kreuz, durch seinen Tod am Kreuz, dürfen wir jeden Tag neu uns entscheiden für Gott. Er ist immer nur einen Schritt weit weg. Wir können immer wieder neu anfangen und diese Beziehung immer wieder neu mit ihm starten. Auch ja, wenn die vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist oder man lange Zeit nichts von ihm gehört hat oder ihr euch lange Zeit nicht bei ihm gemeldet habt. Die Möglichkeit besteht jeden Tag neu. Und sie fängt in unserem Herzen an. Das ist auch der Ort, wo Gott uns begegnen will. Das heißt, ihr braucht jetzt nicht losziehen und Altäre zu bauen. Ihr könnt natürlich, ich halte euch nicht auf. Sondern wir dürfen einen Altar in unserem Herz bauen. Unser Herz darf ein Altar sein. Ein Ort der Gottesbegegnung, ein Ort der Gottesanbetung, ein Ort, der den Fokus weg von mir und meinen Taten legt hin zu Gott und ihn auf Gott richtet, der mich immer wieder daran erinnert, was Gott mir Gutes getan hat, dass ich es nicht vergesse. Ein Ort, wo auch Opfer für Gott gebracht werden können, weil das ist nicht leicht, mit Jesus zu leben, das will ich gar nicht sagen. Das fordert Opfer von uns. Dort fängt Bereitschaftsdienst für Gott an. Dort kann er mich anrufen, in meinem Herzen. Und jetzt, für alle, die eingeschlafen sind auf dem Weg, eine kleine Zusammenfassung. Erster Punkt, der Ruf. Gott beruft uns alle zu Beziehung mit ihm, in Beziehung mit ihm zu leben. Jesus, Opfer am Kreuz, macht das möglich, dass wir Beziehung mit Gott haben können. Gott ruft dich ganz persönlich und er möchte mit dir reden und hat auch Pläne für dein Leben. Um seinen Ruf zu hören, müssen wir an unserer Beziehung zu ihm arbeiten und unser Leben so gestalten, dass er uns auch erreichen kann. Zum Beispiel beim Bibellesen oder Beten oder in der stillen Zeit. Zweiter Punkt, die Bereitschaft. Gottes Berufung fordert Bereitschaft von uns und Vorbereitung dafür, die an eine Erwartungshaltung geknüpft ist. Wir dürfen erwarten, dass Gott uns anruft. Wir dürfen erwarten, dass Gott uns begegnen will und uns darauf vorbereiten. Zum Beispiel, indem wir mitschreiben beim Bibellesen oder unsere Bibel mit in den Gottesdienst bringen oder den Gebetsraum besuchen. Ich finde ihn toll, deswegen mache ich so viel Werbung dafür. Gottes Ruf zu folgen fordert aber auch Opfer in diesem Bereitschaftsdienst. Er hat seinen Sohn auch für uns geopfert, damit wir Beziehung mit ihm leben dürfen. Kein Opfer ist zu groß, wenn Gott das Größte in unserem Leben ist. Und letzter Punkt, der Dienst. Ich und Technik, wir sind noch keine Freunde. Gemeinschaft mit Gott zu haben und seinem Ruf zu folgen, bedeutet, sich in den Dienst des Herrn zu stellen. Das ist ein Privileg. Gott zu dienen ist eine Herzensentscheidung. Du kannst sie jeden Tag neu treffen und dich jeden Tag neu für die Beziehung mit ihm entscheiden. Dein Herz kann der Ort sein, wo du einen Altar für Gott baust und dich so immer wieder neu auf ihn ausrichtest, wo du einen Ort der Anbetung schaffst, an dem es nur um ihn geht, ein Ort, wo er dir begegnen kann und will und wo du seine Wunder gedenken kannst. Ja, und abschließend, neues Jahr. Lasst uns in 2026 Ungewohntes wagen mit Abraham und dieses Jahr vielleicht in Gottes Rufbereitschaftsdienst verbringen. Denn damit will Gott wie bei Abraham nicht nur uns segnen, sondern auch andere. Abrahams Entscheidung, Gott zu gehorchen, ihm zu folgen und seinem Ruf hinterherzugehen, hat nicht nur ihn und seine Familie gesegnet, sondern dadurch, dass daraus Jesus Christus kam, uns alle, uns heute. Und Gott will durch diese Entscheidung, wenn wir sie treffen, auch andere segnen. Deine Entscheidung hat Auswirkungen auf andere. Sie kann ein Segen sein für andere. Und das war jetzt ganz schön viel, das weiß ich auch. Ihr müsst euch natürlich nicht sofort auf alle Sachen gleichzeitig funktionieren. Noch ein wunderbares KI-Bild. Sondern der erste Schritt darf sein, dass ihr Gott eure Herzenstür öffnet. dort möchte er anfangen. Dort möchte er euch rufen, dort will er euch begegnen. Dort darf der Dienst beginnen. Dort darf die Beziehung zu Gott beginnen. Also, neues Jahr und ich möchte euch ermutigen, Gott die Tür zu öffnen zu eurem Herzen. Ans Telefon zu gehen, wenn er euch ruft. Zeit mit ihm zu verbringen. Und das könnt ihr zum Beispiel beim nächsten Lied tun, was wir gleich hören. Nutzt die Zeit, ladet Gott ein, denn er steht da und klopft und er möchte Teil eures Herzens sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.